Darius, du wolltest, wo ist Darius? Darius, komm, du wolltest was sagen, was singen? Lieber sagen? Lieber sagen oder singen?
Zuerst noch sagen.
Dann polnische
Singen.
Polka oder?
Nein, nein, nein.
Nein, nein. Also gibt es so typisch polnischen Polka-Lobpreis?
Polka-Lobpreis gibt es keins, aber
Also, weil ich weiß,
Polka-Distanz.
also ich zum Beispiel in Spanien gibt es ja Flamenco-Tänze, ne? Drum, 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 so weißt du. Und das gibt es auch als Lobpreis. Diese Musik gibt es als Lobpreis. Total stark. Also ich singe das, also in eigenen Varianten singe ich manchmal Flamenco. Wenn ich Lobpreise, dann singe ich Flamenco-Lobpreis. Also in Spanisch dann und ich kann richtig jaulen wie die Flamenco-Leute. Also kriege ich voll hin. Und ich sage, vielleicht gibt es im Polnischen auch sowas. So typisch.
Keine Polka-Lobpreis, aber aus Bergen kommen auch, so wie hier von Odenwald, ein bisschen so dialektisch, das ist auch bei uns so.
Ah, okay. So wie die
Was?
Odenwälder,
So etwas, ja.
ja. Du wolltest was erzählen.
Genau. Etwas kurz will ich erzählen, was ist in meinem Leben letzte Woche und was ist im Zugang mit letzten paar Jahren passiert. Seit vielen Jahren habe ich große Schmerzen gehabt im Rücken. Das war von verschiedenen Gründen bei mir. Viel Arbeit, als Kind schon und so weiter und so weiter. Und im Herbst 2014 habe ich bei Doktor so spezielle Bilder gekriegt. Das war alles wunderschön zu sehen, was ist genau mit meinen Rücken, genau, was ist mit Bandscheiben. Und das waren richtig schreckliche Bilder. Drei Bandscheiben waren so kaputt, normalerweise nur zum Operieren oder einfach weiterleben mit großen Schmerzen. Wie jemand hat schon so Probleme gehabt, das weiß das. Das ist. Oh, Schwester, genau. Das geht um Mikrofon. Letzte, zum Beispiel, wir waren in Auschwitz. Eine Nacht habe ich ziemlich niemals geschlafen. Das war so schmerzlich. Ich habe sich umgedreht von Seite zu Seite und so weiter. Manchmal so wie dieses Wetter jetzt zum Beispiel. Wie ist kalte Luft gekommen, dann war ich platt einfach. Ohne Medikamente, ohne Hilfe, ohne großen Mut. Das war ganz schwer zu leben. Ich bin noch nie ganz alt und will ich noch ein bisschen leben, mit Gottes Wille. Und das war nicht so einfach. Einfach Hoffnung. Alles war nicht so einfach, einfach. Aber in diesem 2014 Herbst, nach diesen Fotos, nach das alles, wir haben ein paar Mal schon gebetet, hier auch. Und immer, ich habe in Herz gehört von Gott, gibt's Heilung, gibt's Heilung. Ich habe das schon erlebt bei meinen anderen Krankheiten. Einfach, sie sind einmal weggegangen, ohne Spuren. Und ich habe geglaubt, Gott kann mich heilen. Aber war ein bisschen besser, aber ab und zu sind noch stark gekommen. Und war Tage, das war ich einfach hoffnungslos, hoffnungslos. Und nach dem Auschwitz-Ausflug, das war auch mir eine Frage gekommen, immer zum Herz. Wie kann ich Gott dienen? Das ist in mein Herz. Wie kann ich weiterleben? Wie kommt das immer mehr? Und in Zukunft, oh, das war nicht so einfach für mich, sich alles das vorstellen. Aber eine Frage ist mir ins Herz gekommen von Gott. Zum Beispiel, ich habe dieses Gotteswort immer ins Herz gehabt. Gibt es Heilung für mich? Aber hat noch nichts passiert. Und das hat schon 1,5 Jahre gedauert und hat nichts Großes passiert. Und war Frage, bin ich bereit? Egal was passiert in meinem Leben, vielleicht diese Schmerzen bleiben bis Ende meines Lebens, aber bin ich bereit, Gott zu dienen? Oder warte ich einfach, wie Gott mich heilt, dann bin ich bereit. Wie Gott versorgt mich, dann bin ich bereit zu dienen und so weiter. So wie heute hat Serafin hat gesagt, Vormittag bei Predigt. War ganz klar, von Jesaja 58. Was Gott erwartet von uns, diese Bereitschaft einfach. Wie sind wir bereit, ganze Leben richtig zu opfern für Gott, egal was ist. Egal was ist. Vielleicht bleibt noch Schmerzen, vielleicht bleibt noch ganz große Schwierigkeiten. Aber Entscheidung, einfach Entscheidung. Bin ich bereit, ganze mein Leben Gott als Opfer zu geben, egal was ist los mit mir. Vielleicht diese Schmerzen bleiben noch, aber auch mit einem Bein bin ich bereit, Gott zu dienen. Das ist Frage. Und diese Frage, diese Entscheidung hat mich frei gemacht. Nächster Tag hat ich in Herz gehört. Jetzt ist die Zeit gekommen. Deine Heilung ist da. Und seit diesem Tag, ich bin frei. Ich lebe ganz andere Art. Ich kann nicht jetzt schlafen, ich kann nicht sich bewegen. Dieses Wetter macht mich nicht kaputt. Ich bin so dankbar. Einfach, ich spüre das jeden Tag. Bei meinen Beinen manchmal war das und überall. Und ich bin Gott dankbar. Einfach Entscheidung. Gott, du bist groß. Diese Heilung gibt es für uns. Aber manchmal brauchen wir Entscheidung. Was ist für uns wichtiger? Diese Heilung, diese Versorgung, diese Ruhe, diese Friede, diese Liebe und alles? Oder einfach, Gott ist für uns wichtiger wie alles das andere. Das will ich einfach sagen. Amen.
Ein ganz wichtiger Bereich, ein bisschen leiser vielleicht, ich bin zu laut. Das ist so wichtig, dass wir so Entscheidungen treffen. Und du hast gesagt Entscheidung und ich will heute mit uns auch noch etwas anschauen, wo Gott sagt, dass wir eine Entscheidung treffen sollen, er sich das wünscht und uns auch entgegenkommt. Aber du hast auch noch was erst mir gesagt. Sag das mal zuerst.
Also ich hatte die Frage im Herzen von Gott, dass er fragt, sollte mir etwas unmöglich sein? Und ein Bild, das war so ein großer Felsen, es war dunkel und dann kam aber ein Blitz und er hat den Felsen in zwei gemacht. Und dann kam mir der Vers dazu, so, dass Gottes Wort ist, wie so ein Hammer, der Felsen zerbricht und dass ihm nichts unmöglich ist. Und dass er fragt, sollte mir etwas unmöglich sein? Auch wenn Dinge anders aussehen, so sein Wort, ja, geht durch. Man hat es ja gesehen beim Darius, sein Wort geht durch. Ja.
Das sind ganz wichtige Entscheidungen. Auch Dinge, die wir hören müssen und uns auch zu Herzen nehmen müssen. Vielleicht hast du so einen Felsen in deinem Leben. Und es scheint so, als würde sich da überhaupt nichts bewegen. Du sagst, ich bin schon immer so oder ich bin schon immer so krank oder es geht mir schon immer so schlecht oder was auch immer es sein mag. Es ist so wie der Felsen, da schon ewig an seinem Platz steht, unberührt, nichts kann ihn scheinbar aus der Verankerung bringen oder von seinem Platz wegbewegen. Und manchmal haben wir so Dinge im Leben, dann denken wir, das ist auch bei uns so, damit muss ich leben bis zum Ende meines Lebens, das wird sich wohl nicht ändern. Aber wir sehen das, wir haben das im Zeugnis erst gehört, wir haben das in diesem Bild gerade auch nochmal gehört. Gott sagt, wenn ich wo reinkomme, dann verändert sich die Situation. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Dinge, die festgefahren sind, von denen du denkst, Mensch, da komme ich nicht mehr raus, da kann ich mich nicht fortbewegen. Gott sagt, ich kann. Und Gott sagt auch, ich will. Also Gott kann nicht nur, Gott will auch. Wir müssen wissen, dass Gott immer will. Nicht nur, er kann nicht nur, er will. Für heute Abend habe ich so einige Texte im Sinn gehabt, aber es ist der Ausgangspunkt war immer wieder, wer darf auf meinen heiligen Berg kommen? Wer darf auf meinen heiligen Berg kommen? Wer darf sich bei mir aufhalten? Wer darf sogar bei mir wohnen? Das sind alttestamentliche Texte, die wir natürlich auch dahingehend betrachten und auch eventuell abtun können, sagen, das ist ja nicht mehr Neues Testament. Aber ich will euch eine Parallele aufzeigen zum Neuen Testament, wo einer der Schreiber, der Apostel, genau dieselbe Thematik wieder aufgreift. Wir wissen grundsätzlich, dass wenn wir von Neuem geboren sind, Jesus aufgenommen haben in unserem Leben, dann wissen wir, dass der Herr in uns wohnt. Wir haben das gelernt in der Vergangenheit, wir haben uns das von der Bibel rauf und runter angeschaut, dass in uns nicht nur der Heilige Geist wohnt, sondern Jesus selber wohnt in uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann haben wir auch gelernt, dass Jesus sagte, ich werde zwar von dieser Erde weggehen, werde dann im Thronsaal bei Gott sein, er wurde wieder gekrönt, wir hatten das letztes Jahr Himmelfahrt uns genau angeschaut, was alles dort im Himmel passierte. Und er sagt aber auch, ich komme dann und werde bei euch wohnen. Und er sagt nicht nur ich, mein Vater, der wird auch in euch wohnen. Mein Vater und ich, wir werden kommen und wir werden in euch Wohnung machen. Im Johannesevangelium. So, und Jesus sagt, und der Heilige Geist, sagte er seinen Jüngern, der ist im Moment bei euch. Aber wenn er dann auf die Erde kommt und jeder ihn empfangen kann, dann wird dieser Heilige Geist auch in euch sein. Somit leben in uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also in mir, so wie ich heute vor euch stehe, leben vier Geister. In diesem Körper leben vier Geister. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und mein Geist. Die Bibel sagt, der Mensch ist ein geistiges Wesen und sie spricht auch davon, unser Geist, unsere Seele und unser Körper soll bewahrt werden auf den Tag Jesu Christi. So, also der Herr lebt in uns, wohnt in uns und doch, wenn wir so den Alltag betrachten, dann scheint das so, als wenn er ganz, ganz weit weg ist. Wir empfinden manchmal nichts, manche sagen, ich habe noch nie was empfunden, wir erfahren scheinbar nichts, wir erleben Dinge, sei es nun Heilung, Befreiung, Wiederherstellung, manchmal punktuell, da und dort mal, dann scheint es so, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass das dort aktuelles Tagesgeschehen, immer wieder Tagesgeschehen war, dass diese Dinge täglich geschahen. Und wo wir dann sagen, wenn wir das anschauen, Serafin erwähnte heute aus der Apostelgeschichte, heute Vormittag einen Text, dass die Gemeinde, diese erste Gemeinde, die ganze damalige Welt innerhalb kurzer Zeit auf den Kopf gestellt hat und mit dem Evangelium bekannt gemacht hat. Und wenn wir uns das bei uns anschauen, dann scheint vieles irgendwie so auf Sparflamme oder so wie ein Magerquark zu sein, den wir aus dem Supermarkt holen. Es scheint so, als wenn der alte, mächtige Gott jetzt nicht nur alt und mächtig ist, sondern alt und schwächlich. Als wäre er nicht mehr in der Lage, die Dinge zu tun, die er gesagt hat in seinem Wort, dass er sie tun will. Für manche Leute ist es so, sie sagen, will Gott heute überhaupt noch Dinge tun? Wenn wir zum Beispiel keine körperliche Heilung erfahren, das ist natürlich nicht das Wichtigste auf der Welt, körperliche Heilung, aber im Moment, wenn wir dann krank sind, ist es für uns scheinbar doch das Wichtigste, aber sterben werden wir einmal alle. Selbst wenn du komplett geheilt wirst, general überholt, wirst du eines Tages sterben. Das musst du ganz einfach wissen. So, wenn wir das anschauen, Heilung, manchmal hören wir Argumente wie, ja, ich kann nicht geheilt werden, weil mit meinem Ehepartner, das hängt wohl an meinem Ehepartner, das hängt vielleicht an meinen Kindern, das hängt vielleicht an meinen Eltern. Also wir bejahen grundsätzlich, dass Gott mächtige, gewaltige Dinge tun kann und sie auch tun will. Aber wir erfahren sie nicht und statt dem eigentlichen Grund auf den Weg zu gehen, suchen wir nach Erklärungen, warum Dinge nicht geschehen. Und diese Erklärungen, sie entbehren sehr häufig, in den meisten Fällen fast immer, eben Hand und Fuß, wie man so schön sagt, jeglicher Grundlage. So, ich glaube, dass Gott manchmal sehr einsam ist, dass er sehr allein ist. obwohl er in uns wohnt, in uns lebt, aber wir uns gar nicht mit ihm beschäftigen, der in uns lebt. Wir beschäftigen uns mit den Problemen und dem Weltgeschehen und vielen Dingen, denken dabei, wo ist Gott? Und er, wenn wir ihn hören würden, würde er die ganze Zeit sagen, hallo, ich bin doch da. Ich wohne doch in dir. Die Frage ist, haben wir in uns drin eine Mauer zwischen uns und Gott? Kann sowas passieren? Wir werden uns das anschauen. Gott ist der Meinung, dass sowas passieren kann. Das ist genau wie ein Ehepaar, das in einem, im selben Haus wohnt und doch haben sie ihr getrennten Schlafzimmer, ihr getrennten Wohnbereich, ihre getrennte Kochzeiten. Du sagst, das gibt es nicht. Oh doch, das gibt es. Man sich gar nichts zu sagen hat, man ist getrennt, man wohnt im selben Haus und redet kein Wort miteinander. Außer das, was nötig ist, wenn man dem anderen vielleicht mal doch wieder ordentlich den Kopf waschen möchte. Oder vielleicht irgendetwas benötigt. Also man kann schon in einem Raum zusammen leben und doch weiter entfernt sein als manche Menschen, die getrennt leben oder auf anderen Kontinenten leben. Und manchmal kannst du mit jemand in Amerika näher sein als mit dem du im selben Haus lebst. Und manches Mal können wir mit allem Möglichen nahe sein, auch mit unseren Nöten und Problemen, die sicherlich da sind und die auch sicherlich nicht klein zu reden sind. Aber wenn wir dabei vergessen, dass der Problemlöser, der allmächtige, gewaltige Gott in uns lebt, dann wird uns das alles nichts nützen. Dann werden wir im Sumpf unserer Schwierigkeiten und Probleme untergehen. Der David, der war schon immer dieser Typ, der die Sachen so auf den Punkt gebracht hat. Ich liebe ihn. Also er hat ja nicht nur das Gute auf den Punkt gebracht, wenn er richtig Mist gebaut hat, das war dann auch immer auf den Punkt gebracht. Also wir kennen sowohl seine Fehler, wir kennen aber auch seine Höhen. Dieser David sagt, und er stellt diese Frage immer wieder auch in den Psalmen, zum Beispiel Psalm 15, Vers 1, ein Psalm von David. Herr, eine aufrichtige Frage. Hauszellleiter, du, ich habe mal eine Frage an dich. Pastor, ich habe mal eine Frage an dich. Der David hätte sagen können, hoher Priester, du, ich muss mal was wissen. Hallo Priester, ich muss was wissen. Nein, er wendet sich gleich an die höchste Instanz. Und er sagt, Herr, ich habe da mal eine Frage. Kennst du das so? Du, ich hätte da mal eine Frage. Ich habe mal eine Frage. Herr, ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Frage. Wer darf in deinem Zelt weilen? Zelt der damaligen Zeit war der Inbegriff dafür, da wo jemand wohnte. Heute würden wir sagen, wer darf in deinem Haus wohnen? Wer darf mit dir unter einem Dach wohnen? Herr, also hier geht es ja nur, wer darf sich da mal aufhalten? Herr, wer darf mal zu dir kommen und wer hat die Berechtigung dazu, sich bei dir aufzuhalten? Und dann sagt der Herr, ich habe gleich noch eine zweite Frage. Also nicht nur mal zu Besuch kommen, nicht nur Hallo, Gott sagen, wie geht's dir? Gott mal ein Stündchen mit dir verbringen oder für all die Hohelied-Liebhaber einmal mit ihm für eine Stunde in seinen Garten gehen? Herr, zweite Frage, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Er fängt erst mal an und sagt, darf ich mal reinkommen? Die zweite Frage, darf ich hier auch wohnen? Ich weiß nicht, ob er einen Hintergedanken gehabt hat. Aber vielleicht, ich hätte vielleicht gleich gefragt, Herr, darf ich bei dir wohnen? Aber David, darf ich bei dir verweilen? Darf ich mich in deiner Nähe aufhalten? Aber nein, noch besser. Zweite Frage, darf ich auf deinem heiligen Berg wohnen? Der heilige Berg ist der Inbegriff in der Bibel dafür, für den Wohnort Gottes, da wo Gott sich aufhält, da wo er wohnt, wird natürlich auch für den Berg Zion, für den Berg in Jerusalem benutzt. Aber er wird auch dafür für den Bereich, wo Gott nicht auf dieser Erde, sondern im Universum seinen Sitz hat. Aber es ist immer dieser Ausdruck oder die Aussage, da, wo du dauerhaft dich aufhältst, Herr, darf ich da mit dir wohnen? Das Verrückte, hätte ich bald gesagt, oder das Herrliche ist, oder das manches Mal nicht Erkannte ist, er wohnt schon in uns. Er ist schon da. Für den Heiligen Berg einfach eine Stelle nur mal. Wenn man ins Internet geht und die Stellen anschaut, da gibt es viele, aber zum Beispiel Hesekiel 28, Vers 14, da spricht es von Luzifer, vom Satan, als er gefallen ist. Da heißt es, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Ich habe dich in diese Position gebracht. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Das heißt, du warst mitten in der Engelwelt. Wenn wir die Bibel näher anschauen, stellen wir fest, dass er der schönste, herrlichste, hübscheste Erzengel war und eines Tages sich dann entschied, ich will Gott sein, ich werde Gott stürzen, und ein Drittel der feurigen Steine der Engel riss er mit sich und zog in den Krieg gegen Gott und wurde dann von Gott gestürzt, auf die Erde geworfen, heißt es. Und dann wurde die Erde Tohu Wabohu. Das kennen wir vom Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es war alles perfekt und gut. Und dann kommt Vers 2. Und dann wurde die Erde Tohu Wabohu. Die Erde wurde Tohu Wabohu. Nicht sie war, Luther übersetzt falsch war, oder Elberfelder macht Anmerkung, eigentlich wurde. Die Erde wurde Tohu Wabohu, das war, als Satan auf die Erde geworfen wurde. Im Alten Testament steht geschrieben, als Gott die Erde schuf, schuf er sie nicht Tohu, sondern er schuf sie bewohnbar. Aber durch den Fall Luzifers brach eine, und Gott zog sein Licht damals von der Erde zurück. Es gab einen Riesencrash, Satan wurde auf die Erde geworfen. Gott zog sich mit seinem Licht zurück. Und von einer Sekunde zur anderen, in einem Bruchteil, in einem Atombruchteil, erstarrte die Erde in Eis und zerfiel in Chaos. Und so dümpelte sie, zog sie ihre Kurven im Universum über die Millionen von Jahren, bis dann mit Adam und Eva die Wiederherstellung kam. Gott war immer noch auf seinem heiligen Berg. In diesem Gespräch mit Gott, da kommt David dann zu einer Erkenntnis. In Vers 2 in Psalm 15, 1 heißt es, die Antwort, wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Sagte, der rechtschaffen wandelt und derjenige, der Gerechtigkeit übt. Und die Wahrheit, der Wahrheit redet in seinem Herzen. Es ist so oft, dass wir nach außen im Miteinander, im Gegenüber auch mit anderen Menschen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, wir reden und es scheint, als das, was wir dem anderen anvertrauen, mit ihm reden, die Wahrheit ist. Gott aber achtet darauf, ist das, was du jetzt mit deinem Mund kundtust als Wahrheit, ist das wirklich auch wahr in deinem Herzen? Also David stellt fest, wer Wahrheit in seinem Herzen redet, wer aufrichtig ist im Innern seines Herzens, der darf in dieser offenbaren Gegenwart Gottes leben. Der erlebt, jawohl, ich höre seine Stimme. Der Berg, der heilige Berg Gottes, war auch der Bereich, oder das spricht Gott so an, er sagt, das ist der Platz, wo ich mit Leuten im Vertrauen rede. Wo ich mit Menschen rede, die es ernst meinen. Die nicht einfach nur mal vielleicht auch so ein Highlight-Gebetserlebnis wollen, sondern die wirklich interessiert sind an persönlicher Veränderung, Veränderung ihrer Umstände und auch Veränderung in der Gesellschaft. Gott sagt, das sind solche, die mich fürchten. Und er sagt, die, die mich fürchten, die ziehe ich ins Vertrauen. Den teile ich mich mit. Und er sagt auch, ich tue nichts auf dieser Erde, bevor ich es nicht meinen Propheten mitteile oder Menschen, mit denen ich einen vertrauten Umgang habe. Also Gott kommt nicht einfach mal her und sagt, also so, hör zu, Herbert oder wer auch immer, also ich habe jetzt das und das mit Darmstadt vor, nun legt mal los. Nein, Gott sagt, Herbert, bist du interessiert an der Veränderung dieser Stadt? Bist du wirklich interessiert an der Veränderung dieses Landes? Dann lade ich dich zu mir ein, mir ganz nahe zu kommen, mit mir ganz eng verbunden zu sein. Und wenn wir so nahe sind, dann werde ich mir dein Herz anschauen, ich werde mir deine Taten anschauen und ich werde schauen, bist du für mich vertrauenswürdig, dass ich mit dir reden kann, dass ich dir Geheimnisse, Dinge, die ich normal Menschen, auch meinen Kindern nicht erzählen würde, die ich dir, bist du die Person, der ich das mitteilen kann? Und Gott sucht solche Personen. Er zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Gott hat, glaube ich, wenig Vertraute oft in unserer Gesellschaft. Gut, ich gehe mal in den nächsten Teil, der Psalm 24. Da kommt es das Gleiche, in der gleichen Art. Es war eine Frage, ich glaube, die wir uns auch immer wieder stellen müssen. Bin ich in einer inneren Haltung, auch äußeren oder geistlichen Haltung, dass ich Gott in seinem intimen Bereich begegnen kann. Auf seinem heiligen Berg ihm zu begegnen, heißt da, wo er privat wohnt, da, wo er ganz persönlich ist, da, wo er sein Herz nur ganz bestimmten Menschen ausschüttet, wo er sagt, das ist in meinem Herzen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, an solchen Plätzen ist Gott manchmal da und mit denen er vertraut ist, manchmal ist er da und weint. Einmal sagt er dem Propheten, er sagt, du, schau mal jetzt bitte auf die Seite. Ich will mich jetzt erstmal noch zurückziehen. Mein Herz ist mir so schwer, meine Seele ist mir so schwer, sagt, ich muss erstmal weinen. Und dann geht Gott gewissermaßen wie in einen geistlichen Vorhang. Und da weint er. Und er sagt, ich weine über mein Volk. Ich weine darüber, dass es so in Gefangenschaft ist. Ich weine darüber, dass sie nicht in die Freiheit kommen, die ich für sie geplant, gedacht habe. Und Gott sagt, das bekümmert mich. Und dann zieht er sich zurück und Gott weint. Das sagt er nicht jedem, aber der Prophet, der das dann erlebt hatte, der teilt es dann mit, der schrieb es auf und Gott erlaubte ihm, das zu tun. Psalm 24, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und das ist wieder, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat. Im Psalm 15 hatten wir, der Wahrheit redet in seinem Herzen. Wer sich versucht, durch Ausreden oder Schönreden herauszureden, in dessen Herz ist keine Wahrheit. Wenn wir versuchen, Dinge schön zu reden oder uns rauszureden oder unser Fehlverhalten zu entschuldigen, dann ist in unserem Herzen keine Wahrheit. Dann ist Trug da. So, wer darf da hinaufsteigen, der unschuldige Hände hat und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet. Was ist die Seele? Verstand, Wille, Gefühl. Wer sein Denken und seine Emotionen, wer sich in seinen Gefühlen nicht
von Verkehrtem wegziehen lässt. Ich weiß, dass das, was ich jetzt tue, ist total verkehrt und daneben. Aber im Moment fühlt sich für mich es gut an, wenn ich diese Fehlentscheidung oder diese Entscheidung zur Sünde treffe. Diese Entscheidung zu sündigen würde mir jetzt im Moment Spaß machen, fühlt sich gut an und ich tue es. Und Gott sagt, da ist etwas dann nicht in Ordnung. Und er sagt, oder mit Verstand, Wille, Gefühl, mit meinem Willen übe ich das dann aus. Da ist ja erstmal die Anfechtung, die an unser Leben herankommt, jedem von uns. Keiner von uns wird jemals ohne Anfechtung leben. Und solange wir auf dieser Erde leben, werden wir mit Anfechtung leben. Das ist nun mal einfach so, weil wir einen Feind haben und dieser Feind sagt, es stinkt mir gewaltig, dass du zu diesem Christus gehörst und ich muss dich da wegkriegen. Und er wird uns anfechten, wann immer er kann, und er wird Probleme in unser Leben schießen, wann immer er kann. Er wird alles tun, damit wir vielleicht auch für Fehlentscheidungen erstmal ein gutes Gefühl haben und dann uns die Sünde begehen. Gott sei Dank haben wir immer wieder noch Vergebung und Reinigung durch das Blut Jesu. Aber ich denke mal, wenn wir nur immer von Fallen und Reinigen, Fallen und Reinigen, Fallen und Reinigen, ich weiß nicht, ob wir dann so vertrauenswürdig sind. Oder was denkst du? Natürlich fallen wir. Und wir erleben auch Vergebung und Wiederherstellung. Aber er sagt, der unschuldige Hände ein reines Herz hat, seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Dieses seine Seele nicht auf Falsches richtet, ich lese mal weiter und schwöre, er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Ich fand das sehr interessant, wenn du deine Studienbibel anschaust, da ich nun kein Hebräisch kann, bin ich auf die Studienbibel angewiesen, aber ich fand es äußerst interessant. Wer darf wohnen bei dem Herrn? Er sagt, der seine Seele, also unschuldige Hände, reines Herz, seine Seele nicht auf Falsches richtet. Das Wort richtet, also auf Falsches richtet, das heißt NASA, also das ist nicht die Weltraumbehörde, NASA heißt heben, erheben, aufheben, tragen, wegtragen, nehmen, auch ertragen. Das Wort bezeichnet in der Grundbedeutung das einfache Aufheben und Tragen von Dingen, das Aufrichten eines Feldzeichens, den Transport der Bundeslade oder den Transport eines Götterbildes. Also der seine Seele nicht darauf richtet, verkehrte Dinge in seinem Leben mitzutragen. Tragen, richtet. So, das ist es, was er hier sagt. David sagt, ich habe diese Feststellung gemacht. Und David spricht aus einem Erfahrungsschatz. David hat die Ehe gebrochen. David hat den Mann dieser Frau sogar töten lassen. Und er kam in ziemliche geistliche Nöte, bis hin zu körperlichen Nöten. Und er sagt, mein Körper wurde so krank, voller Beulen und es gab keine Heilung. Ich konnte nicht gesund werden, obwohl er wusste, dass, er schreibt es ja auch im Psalm 103, der da heilt alle deine Gebrechen und er selber erlebte keine Heilung seiner Gebrechen. Er erlebte sie nicht. Obwohl er kundtut, der da heilt all deine Gebrechen. Und dann kommt er zu einem Schluss und er sagt, dass es mir so elend geht, ist, weil ich so viel Verkehrtes, Falsches in meinem Leben mit mir herumtrage. Und er sagt, und dann tat ich Buße. Dann ging ich zu dem Herrn und ich sage, Herr, vergib mir. Und dann sagt er, der Herr vergab mir die Schuld meiner Sünde. Und dann sagt er, und der Herr heilte mich von meinen Gebrechen. Er wurde wieder gesund. Der wird... Wer seine Seele nicht auf Falsches richtet, interessant, ich sagte das Wort hier, NASA, tragen, umhertragen. Und dann kommt, er wird Segen empfangen von dem Herrn. Interessant, das Wort empfangen ist auch NASA. Das Wort bedeutet auch tragen. Er sagt, der seine Seele nicht auf Falsches richtet, der also nichts Verkehrtes umherträgt, Wenn meine Hände und deine Hände voll sind mit Dingen, die nicht taugen für das Reich Gottes, die nicht taugen für den Weg mit Gott, dann sind unsere Hände voll, wenn wir sie tragen, richtig? Und Gott sagt, ich gebe dir die Möglichkeit, das Verkehrte, das du umherträgst, wegzulegen, abzulegen. Und dann sagt er, und dann gebe ich dir Segen. Und dann sagt er, und dann kannst du jetzt ein Transporteur meines Segens werden. Du kannst das tragen, du kannst den Segen, all das Gute, was ich für euch gedacht, geplant habe, das kannst du dann umhertragen. Und ich weiß, hier sind wir wieder in dieser Herausforderung und dieser Entscheidung, du wie ich, wo ich mir die Frage bei solchen Texten stelle, sage ich, was trage ich denn noch umher, was ich gar nicht umhertragen sollte? Wovon sind meine Hände eventuell so gefüllt, dass Gott das, was wirklich Segen und heilbringend wäre für die Gemeinde, für unsere Mitmenschen, für unsere Stadt, für unsere Nation, womit sind meine Hände noch so gefüllt, dass ich das, was Gott eigentlich durch mich, da er keinen sichtbaren Körper in der Welt hat und er sagt, die Gemeinde ist sein Körper in dieser Welt, Gott sagt, ich würde gerne etwas in deine Hände legen, das du zu den Menschen trägst, dass sie teilhaftig dieser göttlichen Dinge werden. Ich finde es sehr interessant, dass diese beiden Worte, also wie gesagt, der seine Seele nicht auf Falsches richtet, also mit seiner Seele nicht Verkehrtes umherträgt. Wenn unsere Seele mit allerlei Müll beladen ist, dann ist kein Platz mehr für den Segen. Oder? Wenn der Eimer voll ist, ist er voll. Und er sagt, wer das also wegtut und nicht schwört zum Betrug und so weiter, wer das, der wird Segen empfangen, der wird Segen, wie gesagt, umhertragen. So wie die Leute die Bundeslade trugen, die Gegenwart Gottes trugen. Er sagt, die, die ihre Hände, ihr Herz und ihre Seele in Ordnung bringen, die werden Träger der Gegenwart Gottes. Sie werden die Träger, so wie es die Bundeslade war, sie werden die Träger der Herrlichkeit Gottes. Und dann frage ich mich, Herbert, ich frage dich, ich frage uns, sind wir vielleicht noch mit Dingen vollbeladen? Manches Mal sind wir auch mit unseren Steckenpferden vollbeladen. Wir können manchmal mit geistlichen Themen so vollgeladen sein und für die kämpfen wir und für die streiten wir. Das ist nun mal mein Thema und das ist nun mal meine Berufung. Wir können so vollgeladen damit sein, dass wir verpassen, was Gott eigentlich mit uns tun möchte. So, ich habe gesagt, Herr, du wünschst dir, dass wir auf dem heiligen Berg sind. Das ist ja jetzt nur als Bild. Er lebt ja in uns. Herr, du lebst in mir. Ich möchte mit dir kein getrenntes Wohnzimmer mehr haben. Ich möchte kein getrenntes Esszimmer mit dir. Herr, ich möchte, dass du in mir lebst und dass du dich auslebst und dich wohlfühlst, so wie du es dir vorstellst. Und ich will die Dinge aus meiner Seele wegtun. Ich habe dabei gedacht an das Volk Israel. Wenn wir das Buch der Richter anschauen, das ist ein ständiges Auf und Ab. Israel erlebte die Hilfe Gottes. Dann heißt es, die nachkommende Generation, ihre Kinder, sie taten nicht wie ihre Eltern, indem sie Gott nachfolgten und dem Herrn dienten. Und sie kamen in Sklaverei, heißt es, im Bedränger. In ihrer Not schrien sie zu dem Herrn und er sandte ihnen Richter und er befreite sie. Diese befreite Generation lebte dann, nicht immer, aber oft, manchmal, bis zu ihrem Ende in einer guten Beziehung zu Gott. Aber die Kinder taten schon wieder genau das Gegenteil. Sie haben ihr Ding gedreht. Und wieder kamen sie unter Knechtschaft, unter Gefangenschaft. Dann schrien sie zu dem Herrn und der Herr sagte, ich sende euch einen Retter. Aber dann kommt es im Buch der Richter irgendwann zu einem Punkt, dass eine Generation schreit, nachdem sie in Gefangenschaft geraten ist, und sagt, Herr, rette uns, schick uns einen Retter. Und Gott sagt, nee, mach ich nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Nein, ich schicke euch keinen Retter. Ich mach das nicht mehr. Gott, du bist doch Gott. Du bist doch barmherzig. Und du bist doch gnädig. Und du bist doch gütig. Gott sagt, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich schicke euch keinen Retter mehr. Punkt. Und dann, diese Generation, liest es im Buch der Richter nach, diese Generation, da heißt es, dann taten sie von sich aus. Okay, Gott hilft uns nicht, aber wir haben echt Mist gebaut. Dann fingen sie von sich an, alle Dinge wegzuräumen, die zwischen ihnen und Gott standen. Immer mit dem schielenden Auge nach oben. Naja, jetzt sieht er unsere Ernsthaftigkeit, vielleicht macht er ja jetzt doch. Aber er tat nicht. Und dann taten sie mehr. Und schließlich räumten sie aus eigener Kraft, ohne Gottes Hilfe, räumten sie einfach mal richtig auf. Und dann kommt es. Und als der Herr es sah, da konnte er nicht mehr an sich halten. Und dann erbarmte er sich ihrer. Und dann vergab er ihnen. Und er schickte ihnen doch wieder einen Retter. Wir haben nun mal den Retter Jesus dauerhaft in unserem Leben. Aber mich beschäftigen Fragen wie, machen wir es uns mit, ich sündige mal und hole mal schnell Vergebung wieder ab, machen wir uns das nicht doch irgendwie zu einfach, wo ich denke, muss Gott sich nicht manchmal verschaukelt vorkommen? Ist er nur noch die himmlische Waschmaschine? Ich mache mich dreckig, du machst mich sauber. Ich mache mich wieder dreckig, du machst mich wieder sauber. Herr, morgen werde ich mich bestimmt wieder dreckig machen, du machst mich wieder sauber. Gott sagt, ich möchte aber nicht nur das ganze Leben lang Wäsche waschen. Ich würde gerne Gesellschaft und Nation verändern. Gibt es da solche, die sagen, ihr entleert eure Seele, ihr entleert eure Hände und ich lege meine himmlischen Wünsche, Bestimmungen in eure Hände. Ich lege sie in eure Hände und ihr tragt meine Gegenwart jetzt, statt eurer Probleme, die ihr ständig tragt, statt der ganzen Dinge, die ihr immer nur tragt, die ihr ja an mich abgeben könntet, denn demütiget euch doch mal unter meiner Hand, übergebt mir eure Probleme, ich kümmere mich um eure Sorgen und ihr kümmert euch um mein Reich. Aber wir machen das so, wie hatte ich ja neulich gesagt, mit den Problemen und Sorgen, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das ist ja so, wie ein Taschentuch, das wir wechseln, da hast du mal Sorgen weg und dann sagen, dann gehen wir hin, bücken uns, heben schon wieder auf. Ja, so, das ist ja nicht wirklich Sorgen auf ihn werfen. Ich lasse dich teilhaben an meinen Gedanken. Der wird Segen empfangen von dem Herrn, der wird empfangen, ja, aber tragen, es geht auch tragen. Er wird ein Träger der Gegenwart Gottes. Und mein Wunsch, mein Gebet für dich, für mich, für uns heute Abend ist, Gott, wir wollen doch bitte Träger deiner Gegenwart sein. Wir wollen doch nicht nur immer Schrott mit unserem Leben herumtragen. Wir wollen doch wirklich mal Gegenwart Gottes mit uns herumtragen. Wisst ihr, wir haben uns manches Mal so viel ans Klagen gewöhnt. Und auch Unkenntnis oder Unverständnis vielleicht. Dann befasst man sich damit, jemand wird nicht gesund und er sagt, naja, wahrscheinlich hat der Herr mir diese Krankheit zur Erziehung geschenkt. Aber gleichzeitig gehen wir hin und lassen uns mit Öl salben, damit die Krankheit weggeht. Also wenn Gott die Krankheit dir geschickt hat, wenn du das wirklich glaubst, wenn Gott dir die Krankheit geschickt hat, dann verlangst du von mir absoluten Ungehorsam, wenn ich dich danach mit Öl salbe und sage, die Krankheit muss weg, stimmt's? Dann bin ich doch gegen Gott. Oder du hast einen Mann, eine Frau geheiratet und diesen Mann und diese Frau hast du geheiratet, ist dieser Mann, ist diese Frau, sind sie dir von Gott, ist der dir von Gott geschenkt worden? Also ich meine jetzt, Mann hat Frau gekriegt, Frau hat Mann gekriegt. Nicht Mann hat Mann, Frau hat Frau. Du hast einen Ehemann bekommen. Ist dieser Ehemann dir von Gott gegeben? Die Ehefrau? Ja, ich sehe, manche haben schon Händchen. Das ist gut. Das ist gut, ja. Aber jetzt ist dieser, du sagst, dieser Ehemann ist mir von Gott gegeben. Und jetzt entpuppt sich dieser Ehemann als einer, den man jeden Tag ununterbrochen eine drüberziehen könnte. Weil der sich benimmt wie ein Macho, wie ein Tyrann. Er ist ein Ekel in der Ehe. Und du sagst, dieser Mann hat dir, Gott hat dir diesen Mann geschenkt. Er ist ein Mann von Gott. Warum nimmst du dann nicht dankbar diesen Mann aus der Hand Gottes? Wenn du sagst, Gott hat mir dieses Ekel geschickt. Ne, ehrlich, Gott hat mir dieses Ekel geschickt. Warum solltest du dann jetzt jammern? Warum solltest du dich beklagen? Verstehst du, was ich meine? Das ist hohe Politik. Deshalb muss man sich das ja vorher angucken. Ja. Das muss man. Deshalb hat man ja auch Menschen, um sich dir einen Rat geben und sagen, du, pass mal auf, das ist nicht so eine gute Entscheidung für dich. Natürlich muss das jeder entscheiden. Aber jetzt, sag mal, jetzt hast du nun mal diesen Bastard. Na, jetzt, ihr Frauen, guckt doch nicht die Männer alle an. In der Bibel steht auch, ihr Männer, liebe Brüder und die Schwestern sind immer mit inbegriffen. Also jetzt guckt doch mal die Frauen an. Okay. Aber versteh mal, wenn der dir doch von Gott geschenkt ist, dann sei doch jetzt mal dankbar und vielleicht hat Gott dir diesen Macho geschenkt, damit du aus ihm ein zartes Lamm machst. Leg ihn immer wieder ein in himmlische Marinade. Vielleicht wird er doch noch mal zart. Okay. Ich meine nur, wir klagen so viel. Aber wenn Gott mir das doch geschenkt hat. Okay, komm zurück. Das fiel mir einfach mal so. Das musste ich jetzt einfach mal gesagt haben. Okay. Also, er sagt hier, der ein reines Herz hat, das Wort rein heißt bar, also wie Barzahlung bei uns, ne? Bar. Rein, lauter, klar. Und Wort barar ist leer, also von barar kommt leer, das heißt ausscheiden, reinigen. Das heißt, ich scheide aus meiner Seele alles aus, ich entferne aus meiner Seele und aus meinem Herzen alles, was da nicht hingehört. Und er sagt, Vers 6, diese Leute, die also wirklich in diese intime Beziehung mit Gott möchten, ihre Seele, ihr Gefühl, Denken, Wollen in die Ordnung bringen, in die Gegenwart Gottes kommen. Er sagt in Vers 6, David sagt, ich habe eine Feststellung gemacht. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Die Anmerkung sagt, dass die syrische Übersetzung sagt, Gott Jakobs, die Septuaginta sagt, die das Angesicht des Gottes Jakobs suchen. Also hier wird uns eine Definition gesagt, wie es aussieht, wenn jemand wirklich Gott sucht. Wenn er Gott sucht, dann stellt er sich wirklich vor das himmlische Röntgengerät und sagt, Gott, du darfst mich durchleuchten. Du darfst Dinge aus mir entfernen, die da gar nicht hingehören. Ich will nicht, wir haben ja meistens Gott suchen, also ich habe den Herrn gesucht und sage, Herr, ich brauche einen Mann, ich brauche eine Frau, ich brauche ein Auto, ich brauche ein Haus, Da habe ich den Herrn drin gesucht. Das nennt die Bibel aber nicht Gott suchen. Sondern Gott suchen ist, er sagt, die ihr Herz klären, die ihre Seele klären, die sagen, meine Hände, was mache ich überhaupt mit meinen Händen? Ich meine, du sitzt an deinem Computer, du musst heute nicht ins Bordell gehen. Du tippst ein und du hast das Bordell auf deinem Bildschirm. Man muss sagen, was tun unsere Hände? Sind unsere Hände befleckt? Was ist, wenn wir unser Handy anhaben? Was ist, wenn wir unser iPhone da haben? Was ist, wenn wir unser Tablet haben? Was holen unsere, aus dem weltweiten Netz, was holen unsere Finger vor unsere Augen? Und das, was wir mit unseren Fingern vor unsere Augen holen, das wird unsere Seele prägen. Das wird sich in unserer Seele absetzen und das tragen wir dann wieder mit in unserer Seele durch die Welt. Und deshalb müssen wir uns einfach gewissen Dingen verschließen. Was meinst du, was auf unsere JEB-Info, was da jeden Tag reinkommt? Ich habe nur gesagt, oh Mann, wenn diese unsere Haupt-E-Mail-Adresse, wenn die mal jemand anders bearbeiten sollte als ich, da habe ich gedacht, oh Mann, das muss dann jemand schon sein, der sagt, ich weiß, wo meine Finger hingehören. Denn da kommen manchmal mehrere Meldungen täglich, wo dir angeboten wird, dass du der beste und wunderbarste Mensch bist und du solltest wirklich mal klicke hier, dann hast du ein Bild von mir, dann weißt du, wer ich bin und ich warte auf dich und ich suche dich. Ach, da schreiben Leute, die schreiben, und Gott hat mir gesagt. Und ich habe nur gedacht, wer, das Buch ist zu, die E-Mail, die kommt, ist zu. Aber weißt du, wenn ich das sehe, sage ich, das bleibt zu, löschen, weg. Aber ich habe sogar, wenn jemand neugierig ist, nur mal gucken. Nur ein bisschen reingucken, was ist da? Verstehst du? Da hast du angebissen. Da hast du angebissen. Und da hast du den Haken in der Seele. Der Haken ist unsichtbar. Zeig ihn mal, wie ein unsichtbarer Haken aussieht. Komm mal her, Dani. Dani kann euch zeigen, wie das mit unsichtbaren Haken... Wenn du dann da reingelunst hast, da hast du den Köder gefressen. Ja. Ja, die Dani, die ist... Ja, die verliert mal ihre Haare jetzt hier. Ja, ihr im Internet, ihr wollt jetzt wissen, was geschieht hier. So sieht das aus. Wenn du den Köder geschluckt hast... So sieht das aus. Du denkst, wer zieht denn da drauf? Man sieht doch nichts. Doch, du hast den Köder geschluckt. Unsere Cleansing-Leute haben das ja die Tage einfach auch in ihren Lektionen gehabt. Aber das ist die, die ihre Seele geklärt mit Gott haben wollen. Ihre Hände, ihr Herz, ihre Persönlichkeit, ihr Sein. David sagt, das ist das Geschlecht, die Anmerkung, oder das hebräische Wort sagt, die Generation. Das sind die Zeitgenossen, die wirklich das Angesicht Gottes suchen. Gott, ich möchte dir noch näher kommen. Und je näher du und ich Gott kommen, umso mehr Klärung kommt in uns rein. Glaubst du das? Und umso mehr kann uns auch übergeben werden, zu transportieren an Segen in diese Welt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8, glückselig, Makarios, beneidenswert glücklich sind die, die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Zacharia 1,3 sagt, Gott sagt dem Propheten, er soll zu seinem Volk Folgendes sagen. Du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, Zacharia 1,3, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscher. Altes Testament. Jakobus widmet diesem Bereich ein ganzes Kapitel, Kapitel 4. Ich nehme nur daraus, in Jakobus Kapitel 4, da schreibt er, das ist ja an die Gemeinde geschrieben. Und er schreibt da, was da für eine Unordnung ist. Und er schreibt da von Ehebruch, er schreibt von aller Götzendienst, den selbst Gläubige tun. Und Jakobus sagt, euer Zustand, er schreibt ganz offen, ich meine, wenn du den Jakobusbrief liest, dann weißt du, was das da für eine Gemeinde war, dann sagst du, oh Mensch, Herbert, da sind wir doch richtig toll. Aber Gott will noch etwas mehr als toll. Er möchte uns ganz nah bei sich haben. Er wohnt hier in uns, aber dass wir das erleben. Jakobus sagt dann, in diesem ganzen heillosen Lebensstil, den die Leute haben, sagt er, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Es ist im Neuen Testament, Leute. Es ist nicht im Alten Testament. Jakobus spricht zu solchen, in denen Christus wohnt. Jakobus spricht zu solchen, in denen der Vater wohnt. Jakobus spricht zu solchen, in denen der Heilige Geist ist. Und er sagt, ihr müsst euch Gott nahen. Naht euch zu Gott. Und dann wird er euch nahen. Ich bin wieder bei dem Ehepaar. Im selben Haus. Da ist nur der Flur zwischen. Du lebst links, er lebt rechts. Aber irgendwann muss einer mal kommen und ich will mich nahen. Und dann kommt der andere und man kommt zusammen. Gott ist immer dabei, sich uns zu nahen. Aber er sagt auch, wenn man mich ständig ablehnt oder nicht möchte, dann ziehe ich mich zurück. Dann warte ich, bis man mich wirklich wieder will. So sagt es uns die Schrift, so zeigt sie uns das. Naht euch Gott, dieses Wort naht euch Gott, das ist im Imperativ Aorist geschrieben. Und es enthält, der Imperativ Aorist, enthält eine Aufforderung, etwas zu tun, das in einer einmaligen, also punktuellen Handlung besteht. Er sagt also, Leute, wenn ihr ein Stück weiterkommen wollt, wenn ihr einfach Träger dieser Herrlichkeit Gottes sein wollt, dann müsst ihr in eurem Leben mal eine punktuelle Entscheidung treffen. Ihr müsst zu der Entscheidung kommen, ich werde jetzt total mich ganz auf Gott einstellen. Und ich weigere mich in Zukunft, den ganzen Müll und Schrott meines Lebens mitzuschleppen, der mich immer wieder und den Schrott meines Lebens zu tragen, der mich immer wieder nur beschwert und immer wieder nur ins Abseits bringt. Diese punktuelle Entscheidung, Gott, ich bin entschieden, wirklich in deiner Nähe zu leben. Mit der Folge, und alles, was mir bewusst ist, das will ich jetzt entfernen, das will ich wegtun. Ich spreche nicht von Gesetz, ich spreche von einer Haltung. Und dann sagt er weiter, säubert die Hände, ihr Sünder. Säubert ihr Hände, die Sünder. Das Wort säubert heißt von Schmutz reinigen, befreien. Befreie dich, befreie deine Hände von dem, was deinen Menschen immer wieder schmutzig macht. Vielleicht, wo du tippst im Internet. Ich liebe Internet. Und ich kann ohne Internet, kann ich mir überhaupt das nicht mehr vorstellen. Dienst ist gar nicht vorzustellen, meiner Meinung nach. Aber vielleicht sind wir dem Internet so nah und haben die andere Seite der Nähe vergessen. Kann ja auch mal sein. Wenn wir nur noch Zeit haben für www, für das weltweite Netz und keine Zeit mehr für Gott. Das weltweite Netz kann unsere Beziehung und unsere Nähe zu Gott nie ersetzen, das wissen wir auch. Die Frage ist aber nur, was machen wir? Und der Jakobus sagt, du musst das, da wo du deine Hände für gebrauchst und die Auswirkungen dessen sind, dass dich das von Gott entfernt, dass dich das von Gott trennt, dann musst du deine Hände davon reinigen. Du musst dich entscheiden, ich mache diese Dinge nicht mehr. Diese Dinge erlaube ich meinen Händen nicht mehr zu tun. Auch meinem Denken, meiner Seele, meinem Verstand. Und er sagt, säubert die Hände, ihr Sünder, hamatolos, Sünder, kommt von hamatano, abweichen, sündige Abweichler, die ihr das Ziel verfehlt habt. Wir haben in unserem Leben alle irgendwo Entscheidungen getroffen, die uns am eigentlichen Ziel vorbeigeführt haben. Und der Herr ist gnädig und gütig, voller Barmherzigkeit und voller Liebe und er vergibt und er reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber ich sage schon mal, wir wollen ja auch mal, das ist ja so, ich verprügle meine Frau, hau ihr eine links und rechts und dann nochmal, was weiß ich, noch eine drauf Und fünf Minuten später, halbe Stunde, ich sage, oh Schatz, es tut mir so leid. Bitte vergib mir, Schatz. Ab heute will ich ein guter Ehemann sein. Ich will dich nicht mehr schlagen. Der Abend ist vielleicht noch nicht rum, der neue Tag ist angebrochen. Irgendwas tut sie und ich hau wieder drauf los. Und ich sage, oh Schatz, es tut mir so leid. Bitte vergib mir. Ich tue Buße darüber. Vergib mir. Sie vergibt. Sie ist gütig, sie ist barmherzig, sie ist gnädig mit ihrem Ehemann. Aber irgendwas passiert wieder und ich lege wieder los. Wie lange soll sie das ertragen? Wie lange soll sie das aushalten? Sie will doch auch einfach mal in ihrem Leben zur Ruhe kommen. Wie lange soll das gehen? Und weißt du, das ist so, wir sündigen, wir tun mit unseren Händen verkehrte Dinge, wir entscheiden uns in unserer Seele, mit unserem Verstand, Wille, Gefühl, verkehrte Dinge zu tun, sagen, vergib mir Gott, ich tue Buße. Und der Tag ist noch nicht rum und wir tun dasselbe wieder. Und wir tun wieder Buße und der nächste Tag kommt und wir tun wieder dasselbe. Kommen wir da weiter? Nein, wir treten eigentlich immer auf der Stelle, stimmt's? Wir sind immer, eigentlich sind wir ständig in der Waschmaschine. Und Gott möchte uns aber auf seinem Berg haben. Er möchte uns in seiner Gegenwart haben. Er sagt, ich würde gerne vertraut mit dir leben. Und da will ich dich und mich, uns herausfordern, dass wir doch als Gemeinde, auch du als, der du als Besucher hier bist, ich möchte dich herausfordern, dass wir doch mal einen Schritt in die richtige Richtung tun. Er sagt hier auch wieder, säubert die Hände, da ist auch wieder im Imperativ Aorist. Er sagt, Jakobus sagt, es muss mal ein Punkt kommen, wo du sagst, meine Hände werde ich im Leben nicht mehr dafür hergeben. Meine Gefühle werde ich im Leben nicht mehr für das Verkehrte hergeben. Und weißt du, das ist doch ein klares Signal an den Teufel. Ein klares Signal an die Hölle. Wenn der Teufel weiß, dass du ja sowieso ein Waschmaschinenleben gebucht hast, dann wird er klarkommen und wird wieder mit denselben, er braucht sich auch gar nichts Neues ausdenken, er wird kommen und wird immer wieder uns in dieselbe Predulie führen. Aber Gott sagt, reinige oder säubere deine Hände, triff mal eine Entscheidung, wo du sagst, das werde ich nicht mehr tun. Ich weiß, jemand saß mal vor Jahren in einem Gottesdienst und der Heilige Geist sagt, es sind Leute hier, die, also das, was sie auf ihrem Internet an Software und so weiter haben, alles nur geklaut, alles nur nicht meines, alles nur gestohlen. Man hat es geklaut. Ich sagte mal zu jemand, einem Christen, er sagt, was hast du drauf? Ich sage, und das hast du alles bezahlt? Nö, sagt er, habe ich nicht bezahlt. Ja, ich sage, dann hast du es gestohlen. Da hat er gesagt, trifft ja keinen Armen, ist ja Microsoft. Sag ich, doch, du hast gestohlen. In Gottes Augen hast du gestohlen. Und ich weiß, ich erinnere mich an diesen Gottesdienst damals, es war ein Gast. Der war, ich glaube, auch nur einmal bei uns im Gottesdienst, aber er rief mich hinterher an. Und dieser Gast sagte, nachdem er mich angerufen hat, sagte, Herbert, ich war im Gottesdienst. Und diese gestohlene Software, die Programme, was ich auf meinem Computer hatte, was ich gestohlen habe, was ich von anderen mir, andere haben die Lizenz gekauft und ich habe es einfach bei mir draufgespielt. Herbert, an dem Tag, an dem Abend, als ich bei euch war, wusste ich, ich bin ein Dieb. Er sagt, ich bin nach Hause gegangen und ich habe alles gelöscht und habe gesagt, ich werde nur noch mit eigen gekauften Sachen fahren. Das ist eine punktuelle Entscheidung mit Konsequenz, verstehst du? Das ist eine punktuelle Entscheidung. Es ist verkehrt, was ich tue und ich weigere mich, in Zukunft weiter verkehrt zu fahren. So, das ist, was Gott sagt, diese punktuelle. Und dann sagt er, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ihr Wankelmütigen heißt die Psychos, von geteilter Seele, gespaltenen Sinnes. Reinigt euer Herz, die ihr immer hin und her gerissen seid. In euch heute das Gute tun, aber dann doch wieder das Gute. Und er sagt ja auch, reinigt, da ist auch wieder dieses Imperativ Aorist, Du musst eine punktuelle Entscheidung treffen. Ich will das nicht mehr. Aber interessant ist das Wort reinigen. Es ist nicht dasselbe Wort wie säubern. Wenn wir die Bibel so lesen, würden wir denken, das ist das gleiche Wort oder der gleiche Sinn. Nein, das Wort reinigt ist hagnizo und bedeutet Weihe. Reinige und weihe. Eine solche Reinigung wurde von den Priestern für den Opferdienst und sogar von allen Mitgliedern des erwählten Volkes verlangt. Also Gott sagt, ich will nicht nur, dass du dein Herz reinigst, deine Hände säuberst, ich will, dass du dein Herz mir weihst. Vollziehe eine Weihe mit deinem Herzen. Mein Herz, Herr, ich lasse nicht mehr zu, dass diese Dinge da hineinkommen. Dieses Herz ist jetzt dir geweiht. Es ist abgesondert für dich. Es ist nur noch für deinen Gebrauch, oh Gott, bestimmt. In meinem Herz, in meinem Geist, in meinem Leben sollen keine Dinge mehr reinkommen, die dich nicht meinen. Ich weihe dir mein Herz. Das steht da. Eine Weihe zu vollziehen. Ich weihe dir mein Herz. Und Gott sagt es zu denen, die Psychos auch, die wankelmütig, die hin und her gerissen. Ich bin halt so labil. Es mag sein, dass du labil bist. Und es mag sein, dass wir in vielen Dingen, und wenn ich daran denke, im Laufe der Jahre oder auch als ich Christ wurde, wo ich dann aber immer wieder auch entdeckte, hier muss ich eine Weihe vollziehen. Hier muss ich eine Entscheidung treffen. Und dann zu Gott ging. Und jedes Mal merkte ich, wow, jetzt bin ich aber einen ganzen Schritt weitergekommen. Irgendwie, es war die Nähe Gottes, es ist anders als vorher. Es ist intensiver, es ist schöner, es ist irgendwie freier. Der Beschuss ist manchmal vielleicht auch stärker geworden, aber der Schutz ist auch umso herrlicher. Und in dieser Nähe, das Licht Gottes fiel rein und dann auf einmal merkt man, wow, da sind aber noch Schatten. Es ist wie beim Zwiebelschälen. Ja, du schälst eine Lage ab und darunter kommt die nächste Lage. Überleg mal, Gott würde uns mit einem Mal zeigen, was in unserem Leben alles nicht in Ordnung ist. Ich glaube, wir würden die Koffer packen und abhauen. Nur wohin wollen wir fliehen? Vor deinem Angesicht, oh Herr. Okay, aber versteh, das ist so, weil der Herr arbeitet mit uns. Er geht mit uns. Und ich bin heute Abend ganz gewiss nicht hier, um dir eine Moralpredigt zu halten. Wenn du das bisher so aufgefasst hast, naja, kannst auch Buße rüber tun. Nein, okay. Es geht nicht darum, Moralvorschriften zu machen. Es geht darum, Gott, wie können wir unsere Gesellschaft beeinflussen? Wie können die Dinge, die in deinem Wort stehen, lobe den Herrn meine Seele, der da heilt alle deine Krankheiten. Was ist da los? Entweder hat dieser David maßlos übertrieben, Jesus war ein Taschentrickspieler und hat ein paar Leute vorher bestellt, die irgendwie lahm waren und sagte, hey, meine Jünger, leg den mal da hinten auf eine Matte um die Ecke und ich werde vorbeikommen und werde sagen, Junge, steh auf und dann hüpft er auf. Nein, nein, das war so nicht. Wir wissen, da lagen Leute über Jahrzehnte in ihrem gelähmten Zustand. Da waren Leute wirklich tot. Da war der Beerdigungszug unterwegs. Und er kam und er handelte. Und für mich ist die Frage, sind wir, ich bleibe in dem Bild vom Heiligen Berg, sind wir geistlich so weit runtergeklettert, dass wir nicht mehr dieser Transporteur des Segens sind? Ich glaube aber auch, dass ich das ändern kann in einer punktuellen Entscheidung, dass wir erlauben, Gott, du darfst mein Innerstes mir offenbaren, wie du es wirklich siehst und ich will dann handeln. Natürlich, vielleicht wird Gott, wenn du das zu Gott sagst, wird er vielleicht sagen, das hast du mich schon ein paar Mal gefragt, ich habe es dir auch gezeigt, du hast trotzdem alles beim Alten gelassen. Aber wollen wir dann nicht wie das Volk im Buch der Richter, das Volk Israel, sagen, Herr, noch einmal, diesmal will ich wirklich so eine Entscheidung treffen. Marienschwestern, glaube ich, oder wir auch früher, wir hatten immer so einen Spruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich finde ihn total blöd, aber lass uns doch mal ganz sein sein. Weißt du, was ich meine? So, wer darf da wohnen, der eine Klärung reinbringt? Und Gott bietet dir und mir an, heute Abend und auch für die Zukunft so eine Klärung zu bringen. Vielleicht ist das heute Abend so eine Lage dieser Zwiebelschale, die Gott jetzt einfach entfernt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und wir sagen, wow, die Zwiebel sieht doch recht gut aus. Aber lasst uns in der Nähe Gottes bleiben. Vielleicht sind da noch andere Lagen, hinter denen sich Schmutz verbirgt, Dinge verbergen, die Gott einfach beseitigen will. Gott ist doch für uns. Wenn ich das so sage, das stellt doch gar nicht in Frage, dass wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen. Gott klagt uns nicht an. Er lädt uns ein und sagt, ich würde gerne deine Seele, deinen Geist, dein Leben, deine Hände, ich würde sie gerne so mit Segen vollpacken, ich würde sie gerne so mit meiner Gegenwart vollpacken, dass wo immer du gehst, trägst du mich hin und die Leute, die mit dir in Berührung kommen, merken, wow, hier ist Gott. Das wär's doch, oder? Ich denke an unseren Pastor, der Maritas und unsere Heimatgemeinde oder Mitbegründer war, wie auch immer. Wenn der mal draußen wo saß, hupsch, schwupp, waren Kinder da. Und manchmal viele, er war ja ein älterer Herr. Aber die Kinder kamen und dann haben die Kinder gezankt. Weil da kamen die Kinder und setzten sich hin, weil sie sich bei dem Bruder Waldvogel so wohlfühlten. Und schließlich kam ein Kind und packte das an, jetzt geh weg und lass mich auch mal beim Jesus sitzen. Ja, verstehen? Ich will auch beim Herrn Jesus sitzen, hast du gesagt. So, verstehen? Tragen wir Gegenwart Jesu oder tragen wir Religion? Tragen wir theologische Wahrheiten? Jemand den Kopf voll zu klotzen mit theologischer Wahrheit, in Jesu Wunden bist du geheilt und er rasselt es runter, rauf und runter, bis ihm die Zähne wackeln. Die Zähne fallen aus und das andere ist immer auch noch krank. Fass mal deinen Zahn an, wackeln sie schon. Nein, weißt du, erinnert euch, vor ein paar Wochen sprach ich darüber. Wenn wir die Dinge Gottes begehren, Vera hatte das auch aufgegriffen mit dem Begehren. Gerade Jakobus 4 sagt auch, ihr empfangt nicht, weil ihr das nicht wirklich begehrt. Begehren wir wirklich die Gegenwart Gottes. Aber diese Gegenwart Gottes wird uns nicht so lassen, wie wir sind. Aber wir werden uns dabei, ich hätte bald gesagt, Sau wohlfühlen. Aber das hat ja wieder mit Dreck zu tun, wo die Sau ist. Aber ich glaube, wir werden uns himmlisch wohlfühlen. Denn wir sind nämlich für den Himmel geschaffen. Du und ich, wir sind doch für das Himmlische geschaffen. Und Heiliger Geist, nimm uns doch einfach da rein. Zum Schluss, naht euch Gott. Triff mal eine punktuelle Entscheidung, das ist dieser Imperativ Aorist. Gott, ich will eine andere Qualität von Leben haben. Ich will in deiner Nähe leben. Und ich will dich wirklich suchen als einer, den du auch klären darfst. Als einer, den du wirklich nicht nur mal schnell ein Sündchen abwaschen, den du wirklich bis ins tiefste Innerste verwandeln und umkrempeln darfst. Der David erklärt im Psalm 145, 18, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Hat er irgendwie nachgehangen. Weil viele rufen zu Gott. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten, du wirst mich preisen. Macht Gott. Das heißt aber noch nichts mit Gemeinschaft. Wenn du mit deinem Auto liegen bleibst und mich anrufst, sagt Herbert, kannst du mich abschleppen? Dann komme ich eventuell mit der Stange und schlepp dich ab. Aber dadurch haben wir keine Gemeinschaft unbedingt. Oder du schlägst deine Tür zu und sagst, Herbert, ich habe gehört, du bist der super Türöffner. Ja, bin ich. Kein Problem. Bin ratzfatz drin. Du rufst mich an. Ich mache dir die Tür auf und du bist drin und du sagst, oh, wie schön. Ach, der Herbert war bei uns. Der Herbert hat uns besucht. Markus Schwabe, der war, haben wir Beziehung, haben wir Gemeinschaft. Verstehst du, hat noch nichts damit zu tun. Gott, wir rufen ihn an, hilf mir. Ja, Gott sagt, ich helfe dir. Aber Gott sagt, ich würde gerne eng leben, mit dir leben. Ich würde gerne dich auf meinem heiligen Berg holen. Da, wo ich ganz intim lebe. Wo ich vertraut lebe. Vor Jahren sprach ich darüber, Gott sucht Freunde. Er sucht solche, mit denen er sein Herz austauschen kann. Gott sucht wirklich Freunde. Ich möchte mein Herz mit dir austauschen. Und da lade ich uns ein, uns da hinein zu begeben. Du und ich, wir dürfen auf Gottes heiligem Berg wohnen. Wir dürfen das. Weißt du, dass wir das dürfen? Durch Christus. Wir dürfen es. Aber Gott, ich möchte nicht auf deinem heiligen Berg sein. Da kommen wir auch gar nicht an. Der Weg ist viel zu schwierig, wenn wir beladen sind mit dem Müll des Lebens, der Sünde, des Alltags. Da, wo wir vielleicht ungerecht leben, unwahr sind in unserem Herzen. Wir müssen eine punktuelle Entscheidung treffen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich entscheide mich heute, ich werde mich nie wieder rausreden. Ich werde die Wahrheit reden, selbst wenn es mich das Leben kostet. Ich werde die Wahrheit reden. Das sind punktuelle. Wenn wir diese Entscheidung, solange wir diese Entscheidung nicht treffen und nach dieser Entscheidung unseren Lebensstil ausrichten, solange werden wir leben wie bisher. Glaubst du das? Wir werden so leben wie bisher. Das ist in allem so. Ich treffe die Entscheidung, das war heute das letzte Mal. Und du, der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Und in ihm überwinden wir weit. Du, der Überwinder, bist in mir. Und deshalb werde ich diesen Überwinderweg auch jetzt gehen. Überwinden heißt ja nicht, oh, ich muck's mehr. Das heißt, Sieg haben. Das ist auch in Bezug auf Angst, wenn du Angst hast. Wir haben Angst in dieser Welt. Aber Jesus sagt, ich habe dir doch meinen Geist der Liebe und der gesunden Vernunft gegeben. Außerdem noch etwas. Weißt du, was da steht? Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Agape, die vollkommene Agape. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Gott ist Agape. Wohnt die vollkommene Liebe in uns? Was meinst du, wenn er wirklich Raum gewinnt, dann flieht die Angst. Und dann tust du auch Dinge trotz Angst. Und das nennt man Mut. Ich tue es trotz Angst. Es ist Mut. Punktuelle Entscheidung. Ich lade dich ein, heute Abend für den Bereich, den du hast, eine punktuelle Entscheidung zu treffen. Und sagen, Gott, ich will auf deinen Berg. Ich will, Berg ist vielleicht ein blödes Bild jetzt, aber ich will, wir kraxeln nicht irgendwo hin. Aber ich bin entschieden, meine Seele, meine Hände zu reinigen, meine Seele zu klären und ich weihe dir mein Herz. Weihe bedeutet, es gehört jetzt nicht mehr mir. Es ist deins, oh Herr. Und du wirst merken, ich glaube, wir werden merken, dass wir in einen neuen Bereich gehen. Gott hat am Anfang des Jahres zu uns gesprochen, auch Anfang letzten Jahres schon. Er sagt, ich will meine Tenne reinigen. Und dieses Jahr, Anfang, soweit ich mich erinnere, war es ganz speziell, wo Gott sagt, ich will in der Gemeinde gewisse Dinge in eine andere Richtung bringen und hervorbringen. Das haben wir bei unserem Jahresanfangs Gesamtmitarbeiterschaft, Fasten und Gebetszeit gehabt. Und Gott ist dabei, das in Bewegung zu bringen. Willst du mit auf diesem Zug sein, mit auf diesem Boot sein? Ich glaube ja, wir wollen das. Reinigt die Herzen, weiht sie Gott, säubert die Hände, naht euch Gott. Ich bin entschieden, Gott, ich werde mit dir leben und in deiner Nähe. Und dann der Heilige Geist wird sagen, du, diesen Ballast, dieser Rucksack, nimm ihn nicht mehr mit, schmeiß ihn runter. Dann schmeißen wir ihn runter. Amen. Halleluja. Gut, kommt, lasst uns den Herrn anbeten und in seine Gegenwart so eintreten. Der Herr ist ja hier, nicht wahr? Der Herr ist ja hier. Wir haben letzten Sonntag einen guten Geschmack davon gehabt, wie Gott so berührt. Und gerade auch, sagen wir, die ganze Männergruppe, die hier gebetet hat und zusammen war. Das war wirklich, wow, muss man sagen, das war eine andere Qualität von Offenbarwerden der Gegenwart Gottes, als was sonst auch erlebt hat. Und Gott führt weiter. Ich spreche nicht, dass wir jetzt unbedingt Gänsehautgefühle haben, aber wenn Gott da ist, dann merken wir das. Aber wir müssen Entscheidungen treffen. Ich will dich, Herr. Ich will dich. Schau hier, unsere junge Schwester, die wollte diesen Mann aus Ukraine, ja. Der darf nicht hier leben, die kann dort nicht leben. Was heißt, mal ist sie dort, mal ist er hier und dann ständig. Warum? Weil ich das will. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Der Weg ist nicht einfach. Wir wollen leben zusammen, wir gehören zusammen, ihr habt geheiratet. Und das ist herausfordernd. Und so, wir treffen eine Entscheidung. Gott, ich will mit dir leben. Eng mit dir leben. Klar mit dir leben. Amen.